Hallo und herzlich willkommen zu Folge 144 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Johannes Kettmann aus Berlin. Und der Johannes, der hat jetzt nach 3 kaputten elektrischen Laufbändern, also so Walking Pads für zu Hause, sein eigenes mechanisches Walking Pad entwickelt. Das heißt Office Walker. Und ja, er hat bereits über 30.000 Euro in verschiedene Prototypen investiert. Und heute startet er auf Kickstarter. Was ein cooles Timing, oder? Ich glaube, die Folge kommt jetzt am 23. Oktober raus, falls du die später hörst. Also seit diesem Donnerstagabend gibt's den Office Walker dann auf Kickstarter. Ist dann auch verlinkt und du findest alle Infos in den Shownotes. Was ich super interessant fand, ist, dass er über 7.000 Leute auf der Warteliste hat. Und das ist ja jetzt wirklich auch ein Premium-Produkt. Wir haben natürlich darüber gesprochen, wie man sowas ja designt, entwickelt, wie man einen Ingenieur bekommt, wie lange das dauert, warum man einen Akustikexperten braucht und was er alles für Marketing-Stunts gemacht hat. Unter anderem hat er ja in Berlin vorm Zalando-Büro das Walking-Pad aufgebaut und ist da gelaufen. Gab es natürlich interessante Blicke und ich habe auch 1-2 Videos in den Shownotes verlinkt. Schau dir das unbedingt an und die ganze Story gibt es dann gleich in eigener Sache noch kurz. Falls du heute auf der Heilbronn Slush bist, dann kannst du mich da treffen. Da gibt es eine Live-Podcast-Aufnahme mit dem Johannes von Duschbrocken, mit dem habe ich auch vor 2,5 Jahren, ich glaube in Folge 6 das erste Mal gesprochen, freue mich schon sehr, dass wir das dann morgen live auf der Konferenz machen. Die Folge gibt's dann in 2 Wochen. Ansonsten bewerte doch gern den Podcast, abonniere ihn, das würde mich wirklich super freuen. Und jegliches Feedback und Vorschläge für neue Gäste kannst du mir gern an hallo@happy-bootstrapping.de schicken. Da hat sich jetzt wieder auch jemand gemeldet, das wird bestimmt sehr cool und freue mich über jedes Feedback. Ansonsten kannst du den Newsletter abonnieren auf happy-bootstrapping.de und jetzt geht's direkt los mit der Folge. Ganz viel Spaß. Guten Morgen, Johannes, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Ja, hi Andreas. Vielen Dank für die Einladung.
Freut mich sehr, dass du am Start bist und das auch so kurzfristig geklappt hat. Erzähl doch mal in deinen Worten, wer bist du, wo wohnst du und was vor allem machst du?
Ja, ich heiße Johannes Kettmann. Ich wohne in Berlin, bin studierter Physiker, habe dann aber in die Softwareentwicklung gewechselt, einfach mit der Hoffnung, dass man so ein bisschen remote arbeiten kann und gleichzeitig auch immer wieder Business-Ideen gehabt und aufgebaut. Ja, es hat mich schon immer gereizt und bis jetzt waren es immer Softwareprodukte, aber jetzt seit neuestem habe ich ein physisches Produkt oder bin dabei, es zu entwickeln. Wir starten bald eine Kickstarter-Kampagne, jetzt Ende Oktober. Und das Produkt ist ein Schreibtischlaufband. Viele kennen das vielleicht, diese elektrischen kleinen Laufbänder, die man unterm Schreibtisch hat. Ich hatte auch sowas wegen Rückenschmerzen, Gewichtszunahme nach Covid und mit Kindern. Ich bin einfach nicht mehr rausgekommen, habe mich wenig bewegt. Und ja, das ist halt nicht mehr, wenn man jetzt so 30, 40 ist, ist das nicht mehr so gesund für den Körper, macht das nicht mehr so mit. Dann habe ich angefangen, diese elektrischen Laufbänder zu nutzen. War alles gut. Aber die gehen schnell kaputt und jetzt habe ich mich halt auf den Weg gemacht, eine mechanische Alternative auf den Markt zu bringen.
Und wie genau heißt die? Den Namen hast du nicht genannt.
Ja, da sieht man, Office Walker heißt das Produkt. Ja, genau.
Okay, also ich habe jetzt hier auch so ein Band und bin dadurch auch erst auf dich gestoßen, weil ich das selber gemerkt habe, ich sollte mal als, ja, kennen wahrscheinlich die meisten, wenn man viel remote arbeitet und nicht so rauskommt, dann schaut mal abends auf die Uhr und hat keine 10.000 Schritte. Und das ist, glaube ich, so die Empfehlung. Wie viele Schritte machst du am Tag jetzt?
Ja, wenn ich auf dem Band bin, dann komme ich also auf 10.000 auf alle Fälle. Oft auch, je nachdem, wie viele Stunden ich jetzt, wenn ich den ganzen Tag Softwareentwicklung mache und dabei tippe, dann kriege ich da schon 6 bis 8 Stunden auf dem Band hin. Und dann, ich weiß es gar nicht, weil ich keinen Schrittzähler da drin habe, aber 15, 20, früher hatte ich, habe ich das immer ausgerechnet, bis 25.000, 30.000 Schritte habe ich geschafft. Aber so 15.000 bis 20.000 sollte drin sein täglich.
Ja. Und wie viele verschiedene Bänder hast du schon durch?
Ich hatte 3 elektrische Bänder. Ja, das erste ist nach 3 Monaten kaputt gegangen. Das zweite war dann relativ solide. Ein Sportstack war das, glaube ich. Ein altes Modell. Hat man auch gemerkt, das war richtig noch aus Metall und so. Das hat dann ein Jahr gehalten ungefähr. Und das dritte war so ein Kulpas. Das sieht ganz schön aus. Schön irgendwie Holz.
Mit dem Holz
hat ist sich
an der Seite, ne?
Ja, genau. Sieht dann aber nicht mehr so schön aus, wenn da ein paar Kratzer drin sind. Und das hat, glaube ich, 9 Monate gehalten. Danach hat es so ein bisschen, also das war sehr, sehr laut nachher. Und es gab auch so diesen Plastikgeruch. Also das kennen viele, die so ein Laufband haben, wenn man da irgendwie mehr als eine Stunde oder 1,5 Stunden am Stück drauf läuft. Oft überhitzt der Motor dann und dann irgendwann riecht es so. Manchmal kommt Rauch raus, manchmal, bei manchen fängt es sogar fast Feuer. Also das ist schon heftig teilweise. Weil die Dinger sind halt nicht dafür gemacht, dass sie jetzt wirklich so konstant genutzt werden für längere Zeiträume, auch mehrere Stunden am Tag. Das schafft der Motor einfach nicht. Ja, und da fallen dann viele, irgendwann finden sie heraus, dass es nicht mehr passt. Und dann geht's halt auf die Suche nach Alternativen. Ich habe dann zuerst mit so einem Amazon-Teil angefangen, das irgendwie 250 Euro gekostet hat. Danach einen Schritt höher gegangen, eine deutsche Firma auch, wegen Kundensupport und so weiter. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt mal so 450 Euro investiere, dann wird das ja wahrscheinlich ein besseres Band sein. Aber eigentlich ist es dann doch wieder genau dasselbe gewesen. Ja, und ja, man merkt es dann einfach. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach besserer Qualität. Und da gibt's halt nicht so viel auf dem Markt. Gerade wenn man jetzt so, es gibt zum Beispiel die Firma Walking Pad, was eigentlich Xiaomi under the hood ist, soweit ich weiß. Die haben es natürlich mit dem Branding sehr schlau gemacht, ne? Walkingpad.com, das ist halt schon SEO ein Meisterstück. Aber die Dinger sind auch recht teuer und ich glaube von der Qualität her auch nicht so unterschiedlich. Die haben dann halt so ein foldable Feature, sodass man die schön zusammenklappen kann und dann Schreibtisch oder unter das Bett schieben kann. Was halt schön ist, aber auch wieder anfällig. Und dann darüber ist erstmal ein bisschen Leere angesagt. Dann gibt es so ein paar Marken, eine Lifespan, das sind so elektrische Dinger, die wiegen unheimlich viel, sind groß, klobig, aber die haben einen ordentlichen Motor da drin, kosten dann so aber auch...
So ein Fitnessstudio-Gerät dann schon, also...
Ja, nicht wirklich Fitnessstudio, aber das ist wirklich fürs Büro gemacht, also für Dauerbetrieb quasi. Die kosten dann aber auch schon 1200 Euro aufwärts, glaube ich. Aber wie gesagt, die haben dann halt einen ordentlichen Motor und sind auch dementsprechend schwer. Und dann gibt's noch so ein Unsit, heißt das. Das ist in Deutschland gar nicht verfügbar. Das kostet aber auch 2500 Dollar, glaube ich. Und dann gibt es noch so die mechanischen gekrümmten Laufbänder. Und da gibt's nur ein einziges, was für die Schreibtische gemacht ist. Das heißt Walkolution. Und da sind wir dann aber auch schon bei 2700 Euro, glaube ich, bei dem neueren Modell. Und das ist auch relativ groß. Also wenn du jetzt so 1,80 bist oder so, dann passt das wahrscheinlich nicht mehr ordentlich unter den Schreibtisch. Dann muss man den Schreibtisch aufbocken oder... Also es bringt dann andere Probleme mit sich. Aber es ist ein super Teil, ist super leise, gute Qualität, soweit ich weiß. Aber es ist halt wirklich teuer.
Ist eine deutsche Firma, Walkolution, oder wer macht das?
Ja, genau, das ist eine deutsche Firma. Ich glaube, die sitzen im Süden von Deutschland. Die hatten früher mal nur das Walkolution 1, das habe ich mir damals gekauft. Das ist halt nochmal größer, nochmal teurer. Das ist wie 85 Kilo. Ich hatte dann, als ich das bestellt hatte, habe ich ein 120 Kilogramm Paket auf einer Palette bekommen und musste das irgendwie alleine hat zum Glück in den Aufzug gepasst, aber ich musste es alleine dann in die Wohnung und dann nochmal hier hochschleppen. Das war echt krass. Ja, und das Ding, da habe ich jetzt schon Angst vor, wenn ich umziehen muss, dann das muss halt 2-3 Mann müssen das runtertragen hier. Also es und hat damals auch 4.000 Euro oder sowas gekostet. Jetzt ist es, glaube ich, noch teurer geworden. Ja, und da sieht man einfach, auf dem Markt gibt es recht wenig. Und ich habe mich damals dann gefragt, wieso eigentlich nicht? Also es ist ein schönes Produkt, aber das hat halt so viele Nachteile, dass ich mir dachte, da kann man doch vielleicht was Besseres oder Kleineres und Günstigeres machen, um dann quasi ein anderes Marktsegment anzuzapfen. Ja, und so ist es dann dazu gekommen.
Wann ging es dann los? Also du hattest die 1, 2, 3 verschiedenen elektrischen durch, dann hast du das teurere mechanische gehabt, hast gesehen, hey, da ist zwischendurch eine Menge Platz, was den Preis betrifft. Also wann hast du damit angefangen, dich ernsthaft mit dem Thema zu beschäftigen?
Ja, diese Idee ist wohl, also ich schätze Anfang letzten Jahres, also 2024, muss das irgendwann, als ich mich quasi auf die Suche nach einem besseren Modell gemacht habe. Ich schätze, da ist die Idee langsam so aufgestiegen. Und dann hat ein Freund von mir, der baut so ein Home Gym. Ein richtig großes Teil, sieht richtig cool aus. Und da ist er quasi auf so einem, auf einem ähnlichen Stand wie ich, auch in der Prototypenphase. Und das hat mich dann irgendwie dazu angestiftet oder ein bisschen angefeuert, so ein, wieso nicht, mal ein physisches Produkt auszuprobieren. Und da ich den Markt ziemlich gut kannte und wusste, dass da jetzt eine große Lücke ist, ja, das war dann einfach ein guter Grund, da einzusteigen.
Und dann bist du jetzt aber hauptberuflich noch immer Softwareentwickler und machst es in deiner Freizeit. Wie kann ich das verstehen? Also mit dem einen schreibst du deine oder zahlst du die Rechnungen und fürs andere, da musst du ja auch einiges investieren, um sowas zu entwickeln. Wie machst du das gerade?
Ja, genau. Das ist halt so die große Problematik. Ich glaube auch die große Problematik, die viele Gründer in der ersten Phase haben, ist, wie finanziere ich das überhaupt? Und bei mir ist, also ich habe zumindest das Glück, dass ich eigentlich immer als Freelance-Softwareentwickler gearbeitet habe. Das heißt, ich gehe immer, also Contracting, um genauer zu sein. Ich bin immer in anderen Teams unterwegs für eine gewisse Zeit und das bezahlt halt recht gut. Das heißt, ich kann mir immer so Auszeiten nehmen dann. Und das war, was ich bisher immer gemacht habe. Ich habe dann immer so in den Auszeiten quasi die Software geschrieben und versucht zu vermarkten. Das letzte war ein Kurs eigentlich. Und es hat auch eigentlich immer ganz gut funktioniert, aber man ist halt immer eingeschränkt, weil die Kunden wollen einen Vollzeit haben und gleichzeitig muss man halt auch eine gewisse Zeit in diese Produkte stecken. Mhm. Und jetzt ist es aber im Endeffekt genauso. Also ich habe jetzt eine Zeit lang gearbeitet. Ich habe gleichzeitig immer so ein bisschen dieses Projekt querfinanziert. Also durch die Einkünfte in meiner Freelance-UG kann ich dann immer die Prototypen bezahlen oder den Ingenieur zum Beispiel. Also ich habe die Dinger ja nicht selber gezeichnet, sondern es gibt einen Ingenieur, den ich angeheuert habe, der die ganzen CAD-Zeichnungen gemacht habe, das ganze Technische und so, da hätte ich mir selber beibringen können, aber das wäre verschwendete Zeit gewesen quasi. Genau, und so finanziere ich das immer quer und im Moment bin ich halt auch noch in einem Freelance-Projekt drin. Zum Glück sind die da ein bisschen entspannter gerade, weil nicht so viel ansteht. Das heißt, ich mache so Teilzeit und kümmere mich jetzt Teilzeit um das Produkt. Ja, und das unterscheidet sich immer. Ich habe jetzt in diesem Produkt zum Beispiel, dadurch, dass ich immer viel outgesourced habe, habe ich auch viel Freilauf und da kann ich dann halt mehr Arbeit in die Freelance-Arbeit stecken und so ein bisschen Geld reinbekommen.
Werbung. Die meisten von uns starten klein, sei es ein Foodtruck, ein Pop-up-Store oder ein Marktstand. Die Anfangsphase ist Experimentierzeit, aber ein paar Dinge sollten vom Start weg solide funktionieren. Das Kassieren zum Beispiel. Und hier kommt PostGo ins Spiel, eine mobile Kasse, mit der du jede Art von kontaktloser Zahlung in Sekunden annehmen kannst und Bargeld natürlich auch. Das Terminal selbst ist super kompakt, kabellos und sorgt dank WLAN und 4G dafür, dass du ohne Ausfälle kassieren kannst, auch unterwegs. PostGo hat aber noch mehr zu bieten. Du kannst deinen Warenbestand verwalten, Kundenprofile und Rabatte anlegen und sogar einen Online-Shop anbinden. Und das ist eben das Spannende. Du investierst nicht in eine Einzwecklösung, sondern in ein durchdachtes Tool, das mit dir wächst. Besonders cool finde ich, du kannst praktisch umsonst mit PostGo durchstarten. Für die ersten 12 Monate tragen die Partner der Initiative Deutschland zahlt digital alle Kosten. Dazu zählen der Zahlungsanbieter Unser, der PostGo entwickelt hat, aber auch Mastercard und andere große Payment-Player, die kleine Händler bei der digitalen Transformation unterstützen wollen. Wenn du mehr über PostGo erfahren möchtest, geh jetzt auf unzer.com, da schreibt sich unzer.com und den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Wie viel Geld hast du in die aktuellen Prototypen dann schon investiert? Also neben der Zeit hast du ja wahrscheinlich, du hast ein paar Iterationen dadurch, kommen wir später noch drauf, aber was hast du so schon investiert?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau und ich habe auch ein bisschen Angst nachzuschauen, muss ich ehrlich sagen. Aber es werden schon ein paar 10.000 Euro da reingeflossen sein. Einfach weil die Designs anzufertigen. Es gibt dann natürlich, wie du schon sagtest, mehrere Iterationen. Man muss immer wieder Prototypen zusammensetzen, gucken, was passt nicht. Dann wieder eine neue Anpassung. Und jede Anpassung kostet natürlich wieder Geld. Also die Designanpassung, der Ingenieur muss bezahlt werden. Gleichzeitig muss ich die Prototypen, die Materialien immer bestellen. Manchmal passt es nicht mit dem ersten Hersteller, dann muss ich nochmal, ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, 10 verschiedene Hersteller von so Gurten angeschrieben und mit Testsachen, Testquote schicken lassen und das kostet halt alles viel Geld. Ja, also ich könnte nachschauen, ich habe aber ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor.
Ah, schade. Das hätte mich jetzt schon interessiert, ob du, weiß was ich, ne, wenn du mehrere 10.000, okay, aber jetzt keine 100.000 wahrscheinlich.
Nee, so weit ist es nicht.
Also irgendwas dazwischen, also ein mittlerer fünfstelliger Betrag, dann kann man ja schon ungefähr sich das erahnen wahrscheinlich.
Ja, genau, könnte sein. Mhm. Und gleichzeitig geht jetzt halt noch, weil diese Kickstarter-Kampagne ansteht, habe ich auch einen Freelance-Marketer angeheuert, der jetzt das Ad-Management macht quasi. Und deswegen, also den bezahle ich natürlich auch und gleichzeitig bezahle ich jetzt auch noch die Werbung seit so einem Monat, was halt auch gut ins Geld geht.
Ja. Ja, wann, also kannst du uns ein bisschen auf die Reise mitnehmen durch die Prototypen vielleicht? Oder hast du beim ersten Prototyp schon gemerkt, hey, das ist möglich und da gehe ich jetzt drauf auf das Thema? Oder wann hast du gemerkt, das kann tatsächlich funktionieren?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Also der Vorteil, sagen wir mal, bei diesem physischen Produkt war, dass ich von Anfang an wusste, dass ich viel outsourcen muss, also gerade die Ingenieursarbeit. Und das hat mir dann immer so Freiraum gegeben, um jetzt so ein bisschen Marketing zu machen oder zumindest Geld zu verdienen für ja, einfach die ganze Entwicklung. Und ganz am Anfang habe ich einen Ingenieur gefunden, der sehr selbstbewusst war und meinte, er kriegt den ersten Prototypen in 6 Wochen hin. Im Nachhinein war das sehr naiv, aber ich hatte auch, also der Grund, warum ich dem geglaubt habe, war, dass er meinte, er hat Erfahrung mit Förderbändern und hat mir dadurch erklärt, wie er das machen wird und so weiter. Also es hört sich im Nachhinein sehr naiv an, aber ich hatte schon meine Gründe, warum ich dem auch vertraut habe bis zu einem gewissen Grad. Ja, und dann hat er mir den Preis genannt und dann hat sich aber nach 6 Wochen war da halt noch nicht viel. Hatte er wahrscheinlich erstmal die Materialien zusammen oder so. Und dann hat sich das immer weiter gezogen. Es gab immer mehr Probleme. Ich bin da sogar einmal hingefahren, um mir den anzugucken. Und ja, da war die Erwartung schon, dass es wahrscheinlich nicht fertig sein wird. Ich bin dann da hingekommen, es sah schön aus, aber das war nicht zusammengeschraubt. Da fehlte nur noch der kleine Teil, dass man die Enden des Laufbands verbinden muss, aber das haben wir dann nicht geschafft. Das heißt, es war ein völliger Reinfall, dann da hinzufahren. Und dann hat sich das alles über 6 Monate gezogen, glaube ich, bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, sorry, wir müssen hier mal abbrechen. Ja, und das war natürlich schade, weil das einfach eine große Zeitinvestition war und auch eine gewisse finanzielle Investition. Aber gleichzeitig haben wir halt gelernt, dass, ja, es gab ein paar Learnings daraus, sagen wir mal. Weil diese mechanischen gekrümmten Laufbänder, man kennt sie vielleicht aus dem Fitnessstudio, alle dasselbe mechanische Design quasi. Und was ich wollte, ist, dass wir die Höhe runtersetzen von dem Teil, damit das unter einen Schreibtisch passt. Weil aus meiner Perspektive ist das eins der größten Nachteile von diesen großen Dingern. Und das hat halt nicht funktioniert mit diesem Design. Und deswegen, ja, also es war ein langer Prozess. Ich habe dann im Dezember viel drüber nachgedacht, ob ich damit noch weitermachen soll oder nicht. Ich hatte dann aber diese Idee, dass Design nochmal zu ändern, also das mechanische System intern. Und irgendwie ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Ich wollte es unbedingt probieren und habe dann halt einen neuen Ingenieur gefunden, der, also ist ein Teil einer Agentur. Das heißt, die haben ein bisschen mehr Kapazitäten und so, sind ein bisschen professioneller aufgestellt. Und mit dem habe ich das erstmal so als Consulting, bin ich das so angegangen und habe ihn halt gefragt, hier, ich habe diese Idee, wie würdest du das machen? Wo siehst du die Probleme? Ist das realistisch und so? Und dann sind wir erstmal so auf einer sehr abstrakten Basis, haben wir viel iteriert. Aber im gemeinsamen Gespräch, ich habe es nicht komplett outgesourced oder so, sondern ich war sehr stark involviert in diesem Prozess. Ja, und dann haben wir irgendwann entschieden, ja, lass uns das mal probieren. Und er hat dann das erste Design mit diesem neuen mechanischen System, ja, das Design angefertigt. Und das war im Dezember, glaube ich. Im Januar hatte ich dann war das Design fertig und dann habe ich die Teile bestellt. Und ja, das funktionierte dann relativ gut. Es war super laut, das Teil, aber es funktionierte recht gut, also so einigermaßen wie erwartet.
Das war V1 sozusagen, richtig?
Das war dann das V1, genau, diesen gefailten Prototypen, den nenne ich V0.
Ja, okay.
Es gab Learnings da, aber naja. Genau, und V1, das war dann das erste Ding, was einigermaßen funktioniert hat, aber es war halt super laut. Und also man kann es auf dem, ich habe einen YouTube-Kanal, Office Walker, Walking Pad oder sowas heißt.
Ja.
Und da kann man die ganze Journey auch nachverfolgen. Und dieser erste, ich hatte vorher noch so einen Mini-Prototypen, der sieht ganz süß aus. Den kann man da, glaube ich, auch drauf sehen. Und dann den ersten, da sieht man, ich kann drauf laufen, aber es ist halt laut. Aber das war zumindest der Punkt, an dem ich irgendwie wusste, hier, das kann was werden. Also das System an sich funktioniert. Jetzt gibt's aber natürlich noch die Lautstärke und irgendwie, dass man da auch ordentlich so smooth drauf laufen kann. Aber das war zumindest der erste Start, um zu sehen, hey, das ist realistisch.
Wo findet man solche Designer denn? Also du hast jetzt so einen Hardware-Designer, da kann ich das googeln. Hast du die Agentur dann gefunden darüber, über Empfehlungen oder wie kriegt man sowas?
Nee, ist alles, bei mir ist das meiste Upwork. Das ist so eine Freelance-Plattform.
Mhm.
Hat halt den Vorteil, dass man kann Leute aus verschiedenen Ländern finden. Wenn man jetzt irgendwas Einfaches braucht, dann kann man jemanden aus einem günstigeren Land nehmen, wo man sich nicht so sicher ist, oder auch jemanden mit weniger Erfahrung. Und wenn man jetzt wirklich einen Profi braucht, dann findet man auch jemanden für das entsprechende Geld. Ja, genau. Und da habe ich mittlerweile recht viel Erfahrung gesammelt, bei Upwork Leute zu finden. Das ist halt, wie du sagst, eigentlich wäre es cool, über Empfehlung jemanden zu haben, dem man vertrauen kann. Was mir jemand empfohlen hat, ist mehrere Leute für so ein kleines Testprojekt quasi oder so einen kleinen ersten Milestone zu finden. Sagen wir 3 Leute, 4 Leute, die dann alle parallel im gleichen Ding arbeiten zu lassen. Da findet man dann oft sehr viel raus, ob die jetzt zuverlässig arbeiten, ob die ihre Timeline einhalten, die Qualität stimmt und so. Und dann kann man halt mit dem Besten quasi weitermachen. Das ist natürlich ein bisschen Investment vorab und gleichzeitig auch, man muss halt viel mehr kommunizieren mit den Leuten.
Kostet aber Zeit auch, ja.
Ja, klar. Aber man hat zumindest so einen gewissen Filter, weil einem fehlen ja die Empfehlungen und auch bei Upwork hat man dann dieses Sternesystem, also Bewertung. Und ich habe aber auch schnell gemerkt, dass ja, man kann sich da bis zum gewissen Grad drauf verlassen, weil also ich persönlich habe immer Schwierigkeiten, jemandem einen Stern zu geben, auch wenn ich jetzt nicht so zufrieden war, weil das macht dem ja die Reputation kaputt sofort, ne? Und ich denke, das geht vielen Leuten so, dass sie dann eher kein Feedback geben oder so. Und deswegen sind diese Sterne aber natürlich auch nicht so vertrauenswürdig immer. Deswegen würde ich schon immer versuchen, so ein bisschen, ja, in Vorabgesprächen oder halt auch über parallel mehrere Freelancer anheuern für einen kleinen Task, das mal auszutesten. Aber so habe ich jetzt, was habe ich da alles gefunden? Patentanwälte habe ich so gefunden, in den USA, in Deutschland, halt Ingenieure, paar Spezialisten für Plastike, für also Kunststoffe, dann jemanden, einen Akustikexperten, da wollte ich mal schauen, ob der noch Vorschläge hat, wie man das Ganze leiser kriegt. Hat er ja auch gleich, das war echt spannend. Also der kostet natürlich recht viel Geld, aber ich habe eine halbe Stunde mit dem gesprochen und der hat dann auch gleich irgendwie so ein paar Tipps gehabt. Das war echt spannend. Aber
alles remote. Man findet halt du hast im Remote denn das Produkt gezeigt und wie es funktioniert und dann hat er dir Tipps gegeben, wie es leiser geht.
Ja, genau. Er meinte, das war eigentlich ganz witzig, weil er hat dann darum gebeten, ob ich mir ein paar Videos davon zeigen kann oder so. Und dann hatte ich halt eins auf YouTube, wo ich so den direkten Vergleich zwischen meinem und dem Walkolution 1 hatte.
Das habe ich mir angeschaut, ja.
Ja, genau. Und das war halt, da meinte er gleich, ja, hör mal, hier ist der Pitch ist anders. Also die Frequenzen sind anders. Und er meinte gleich, es gibt auf diesen Sound, auf den Geräuschpegelmessern, ich weiß nicht, wie heißt die, da gibt es so verschiedene Einstellungen. Und ich habe immer eine Einstellung benutzt, aber wenn man die andere Einstellung benutzt, dann hat er einen anderen Offset, also so wie das menschliche Gehör funktioniert zum Beispiel. In tieferen Frequenzen hört man das dann nicht mehr so stark. Und das Walklution hat tiefere Frequenzen. Deswegen ist es eigentlich absolut gesehen, ist der Geräuschpegel gleich. Für das menschliche Gehör ist es niedriger, weil die Frequenzen
sind.
Und solche Sachen sind halt super spannend. Da braucht man halt einen Experten dafür, ne? Oder ich kann mich nicht mit allem auskennen, so.
Viele, die sich mit dem Thema Walking Pad noch gar nicht beschäftigt haben, die denken sich, hey, warum geht der Johannes nicht einfach an die frische Luft? Jetzt hat er 4 so Pads zu Hause, steckt einen Haufen Zeit und Geld in so Implementierung, Entwicklung, Forschung. Sounddesign. Was ist das Besondere an so einem Walking Pad und was ist noch besonders Office Walker?
Ja, also am Walking Pad allgemein mein Problem und ich glaube das Problem von vielen Leuten war, dass ich aus einem relativ aktiven Lebensstil, wo ich immer mit dem Fahrrad ins Büro gefahren bin, noch nebenbei ins Fitnessstudio oder solche Sachen, bin ich auf einmal in so einen sehr inaktiven Lebensstil reingerutscht. Und das kam einmal durch Covid, dann gleichzeitig bin ich in die Vorstadt gezogen. Dadurch kann ich nicht mehr mit dem Fahrrad ins Büro fahren zum Beispiel. Danach habe ich, also gleichzeitig kombiniert mit dem Homeoffice, bewegt man sich automatisch viel weniger. Und danach habe ich zwei Kinder bekommen und dadurch fehlte die Zeit dann fürs Fitnessstudio zum Beispiel. Man denkt dann, man ist super aktiv mit Kindern, aber gleichzeitig als Elternteil sitzt man da doch viel rum oder ist halt dabei, aber man läuft halt nicht so wie die Kinder rum, gerade wenn sie klein sind. Ja, und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich mich kaum mehr bewege. Ich habe Rückenschmerzen bekommen, war in einem Anfangsstadium von einem Bandscheibenvorfall, glaube ich. Also ich hatte zweimal so krasse Anfälle, Hexenschuss oder sowas ähnliches. Und da merkte ich halt, dass ich was machen muss, aber gleichzeitig keine Zeit habe. Und das ist natürlich extrem praktisch, wenn du dann einfach ein Laufband unterm Schreibtisch hast, weil du bist sowieso am Schreibtisch, musst ja deine 8 Stunden oder was auch immer am Tag arbeiten. Und wenn du dich aber dabei bewegen kannst, ist natürlich super. Und das hat mir extrem geholfen. Also ich habe dann kaum mehr Rückenschmerzen gehabt. Ich habe abgenommen und vor allem war das Abnehmen viel leichter, wenn man noch ein bisschen Diät dazu macht, wenn man einfach so viel mehr Kalorien verbrennt, auch wenn man jetzt irgendwie nur langsam läuft. Ja, und deswegen, das hat einfach gesundheitlich sehr geholfen. Und wenn man jetzt irgendwie auf die 35, 40 zugeht, dann merkt man ja langsam, dass der Körper nicht mehr der Jüngste ist, sagen wir mal, und dass man langsam was tun muss. Und ich glaube, das ist gerade so die Lebensphase, wo Leute dann aktiver werden. Und ein Walking Pad ist definitiv jetzt nicht der Ersatz für jeglichen Sport. Ich mache auch nebenbei noch so ein bisschen, versuche ein bisschen Krafttraining, Bodyweight Training oder sowas zu machen. Aber es fährt einfach die Aktivität extrem hoch. Und
ich denke, beim Grundumsatz so ein bisschen.
Ja, und auch wenn die Muskeln benutzt werden, das ist für den ganzen Körper natürlich einfach eine positive Sache. Und klar, man kann auch rausgehen, aber wie gesagt, ich habe persönlich einfach nicht die Zeit, jetzt eine Stunde, 2 Stunden Spaziergang am Tag zu machen. Das schaffe ich einfach nicht. Und so kriegt man auf alle Fälle seine Zusatzaktivität rein.
Ist denn der Geräuschpegel jetzt bei so einem mechanischen Walking Pad eher höher oder eher niedriger wie bei einem mit Motor?
Kann man nicht pauschal sagen. Also das Walkolution zum Beispiel, das ist sehr leise. Das ist niedriger als bei elektrischen. Es gibt aber auch, ich hatte mir einmal so ein recht günstiges mechanisches Laufband gekauft von eBay für, keine Ahnung, 600 Euro oder so. Also günstig in Anführungszeichen. Mhm. Und das war zum Beispiel, das hatte keine gute Qualität. Das war dann, ich weiß nicht mehr, wie laut das war, aber es war auf alle Fälle nicht so leise. Und diese elektrischen, aus meiner Erfahrung heraus, tendieren die dazu, dass sie am Anfang recht leise sind und dann über die Zeit lauter werden. Dieses letzte, was ich hatte zum Beispiel, das war in einem Kommentar angepriesen als leise im Vergleich zu dem vorherigen Modell, was ich hatte. Und das war es auch am Anfang. Es war schön leise. Und dann nach 9 Monaten war es aber kaum mehr auszuhalten. Und ja, mit dem Office Walker ist jetzt natürlich, also es soll natürlich im Büro genutzt werden. Deswegen ist das Ziel oder die Vorgabe, das auf alle Fälle auf ein sehr leises Niveau zu kriegen. Vielleicht nicht ganz so leise wie das Walkolution, wie die Konkurrenz, aber auf einem ähnlichen Niveau sollte es schon sein.
Okay. Wie viele Komponenten brauchst du da eigentlich, um das Board zu machen? Ich sehe es hier im Hintergrund gerade ein bisschen. Du hast natürlich Holz, du hast die Bänder angesprochen. Aber wie viele Einzelkomponenten sind es und wer produziert es für dich? Wird es komplett fertiggestellt? Hast du verschiedene Lieferanten und baust es am Ende selber zusammen?
Ja, das ist alles noch nicht so ganz klar. Also die Anzahl an Komponenten hängt ein bisschen von dem System ab, aber das sind wahrscheinlich so zwischen 100 bis 250 Teile. Die Spanne ist jetzt recht groß, weil im Moment ist alles aus Holz gemacht und dann habe ich diese Lamellen aus Holz und darunter brauche ich dann aber noch Verbindungselemente, um jetzt Teile aus Plastik, aus Metall, um alles untereinander zu verbinden. Deswegen gibt es einfach viel mehr Elemente. Mhm. Ich arbeite jetzt mit dem chinesischen Hersteller zusammen, um diese Lamellen aus Kunststoff herzustellen. Und das würde jetzt die Anzahl an Elementen drastisch reduzieren und gleichzeitig auch den Zusammenbau erleichtern. So ist die Hoffnung zumindest. Die sollte ich jetzt bald erhalten. Und wenn die Folge rauskommt, kann man vielleicht schon ein Update darüber sehen. Aber ja, genau. Also es hat viele, viele Teile, viele bewegliche Teile, was das Ganze auch so komplex macht, obwohl das Ding an sich recht einfach aussieht.
Mhm.
Ja, und zum Zusammenbau, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Das hängt so ein bisschen vom Ausgang der Kickstarter-Kampagne ab. Wenn ich 50 Teile verkaufe zum Beispiel, dann werde ich die wahrscheinlich selber zusammenbauen oder mir jemanden suchen, der mir dabei hilft. Wenn das jetzt aber viel mehr werden, dann werde ich das nicht mehr selber leisten können. Und da muss ich mir halt einen externen Zulieferer oder jemand suchen, der das für mich erledigen kann. Das steht noch so ein bisschen in den Sternen und das ist auch gerade so die Unsicherheit des ganzen Projekts, weil so viel davon abhängt, wie viel Auftragsvolumen ich reinbekomme quasi. Deswegen sind das alles gerade so Schätzangaben immer.
Mhm. Also wir nehmen heute am 10. Oktober auf, am Freitag. Ich denke, am 23.10. kriegen wir die Folge rein, dass du das ein bisschen mitnehmen kannst. Ist da das Kickstarter schon live? Oder was ist da dein Plan gerade?
Ja, ich überlege gerade noch, wann genau. Ich schätze, 22. 23. wird es dann live gehen.
Okay. Also ich bin auch noch flexibel. Ich kann es eine Woche nach hinten schieben oder so. Also es interessiert mich jetzt so, was wird denn das Produkt dann kosten, also die Kickstarter-Page ist, glaube ich, schon live. Aber das ist so ein bisschen ein Platzhalter, man kann dem folgen, genau, dem Projekt und stehen die Preise da schon und was wird es denn kosten?
Genau, die Pre-Launch-Page, so heißt es dann, die ist schon live. Es wird dann auf Kickstarter gibt es immer verschiedene Rewards oder Preisstrukturen quasi. Genau. Ja. Und der Early Bird Preis wird bei 899 Euro liegen. Dann wird es noch zwei weitere Preise geben. Der nächste wird wahrscheinlich bei 1049 sein. Und der letzte bei 1199, soweit ich weiß.
Das ist ja schon ein Wort. Aber du hast ja jetzt ein bisschen erklärt, der Wettbewerber hier, der Walkolution, du hast ihn ja ein paar Mal genannt, deswegen kann ich es auch sagen, der ist noch deutlich teurer. Ist das so dann auch der Preis, den du nehmen wir mal an, die Kickstarter-Kampagne wird ein voller Erfolg und du gehst in den normalen Verkauf, wie auch immer der dann aussieht, peilst du dann die 1200 an? Ist das schon was, wovon du dann leben kannst?
Ja, also ich schätze schon, hängt natürlich auch wieder vom wie viele ich pro Monat verkaufe, davon ab. So. Ja, aber das sollte schon ein Preis sein, von dem ich leben kann. Ich kann halt immer noch nicht richtig abschätzen, wie viel Geld man eigentlich noch für den ganzen anderen Kram so einrechnen muss, weil, also ich werde da dann irgendwann Mitarbeiter brauchen oder ein Büro, vielleicht eine Fabrik, eine Lagerhalle, also da kommt ja noch viel dazu und das kann ich gerade so ganz schwer abschätzen, wie viel Geld für sowas nötig ist. Aber ja, prinzipiell ich habe immer gesagt, der Preis sollte zwischen 1000 und 1500 Euro liegen irgendwo. Das war meine Zielvorgabe. Und so wird es dann auch bleiben. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft, falls das Ganze ein bisschen skaliert, dass wir dann auch eher in die 500 bis 1000 Euro Richtung kommen können. Vielleicht mit noch anderen Materialien oder so. Das wäre eigentlich ideal, weil dann könnte man auch so die bisschen preisbewussteren Menschen ansprechen und den Massenmarkt quasi bedienen. Ja, genau. Und diese Reaktion zum Preis, die kriege ich jetzt recht häufig, gerade seit ich angefangen habe, Werbung zu schalten. Am Anfang habe ich mich immer so in dieser Premium- oder Walkolution-Bubble bewegt, habe ich gemerkt. Da waren die Leute immer mit dem Preis ganz okay. Aber jetzt kriege ich halt schon oft negative Kommentare zu dem Preis. Viele denken, dass ein nicht elektrisches Laufband doch günstiger sein sollte, weil es ja keine Elektronik hat. Aber ja, das ganze Design, das ganze Gerät ist einfach viel komplexer vom mechanischen her als ein Standard.
Ja, beim Elektrischen hast du ja auch ein Band einfach und den Motor. Und da ist ja wahrscheinlich auch sogar einfacher. Wie wird man sehen, wenn man sich die, wie viele Lamellen hat es denn? Also sind es so 50 Stück oder so?
Ich glaube 36 müssten das jetzt sein.
36?
Modell, ja.
Aber habe ich dich jetzt eigentlich richtig verstanden? Du bist noch gar nicht final im Design und machst aber jetzt Kickstarter. Also weil du gesagt hast, du hast dir die den chinesischen Hersteller für die Lamellen und überlegst dir da was mit Kunststoff anstatt Holz zu machen. Das heißt, was wird es sein, was auf Kickstarter dann verkauft wird?
Ja, genau. Das ist auch noch so eine Schwierigkeit gerade. Das Produkt ist noch nicht hundertprozentig final. Also wir sind jetzt in einer, ich sag mal, späte Prototypenphase mit dem Gerät. Ich habe ein Modell, was ich hier zu Hause benutze, was gut funktioniert. Aber es gibt noch es gibt noch Optimierungsbedarf. Gerade was jetzt Lautstärke, da würde ich noch ein bisschen runtergehen. Da hoffe ich gerade auf diese Kunststofflamellen zum Beispiel. Mhm. Auf was, womit ich jetzt nicht gerechnet hatte, waren, dass viele Leute aus den USA zum Beispiel Bedenken haben wegen dem Holz, dass es ungemütlich sein könnte, darauf zu laufen. Also, ich weiß nicht, in Deutschland haben wir ja oft Holzfußböden, deswegen sind wir das gewöhnt, aber das waren zu bedenken. Ja, und auch die Kostenstruktur ist natürlich eine Frage. Wie gesagt, also die Holzdinger, die sind recht zeitaufwendig zusammenzubauen. Und die Kunststoffdinger werden dann wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Aber ja, also da gibt es immer noch Optimierungsbedarf. Und ich war mir auch nicht sicher, ob ich so einen Kickstarter schon starten sollte. Ich habe dann aber mit Leuten aus der Community gesprochen. Also ich habe selber halt seit einem Jahr eine Webseite live, habe mir dadurch auch eine Community aufgebaut. Ein Discord-Channel gibt es, wo dann zeitweise recht aktiv diskutiert wird. Und dort habe ich mit ein paar Leuten gesprochen und die meinten, nee, mach das jetzt. Also Kickstarter ist dafür da, dass man ein Produkt nicht komplett fertig hat. Man muss halt transparent kommunizieren. Genau, und deswegen dachte ich mir, ja, okay, es ist auf alle Fälle gut, jetzt endlich mal zu sehen, ob Leute gewillt sind, dafür ihre Kreditkarte
zu zücken.
Genau, weil das ist ja immer so das große Problem. Ne? Man kann immer ewig an einem Produkt entwickeln, weiterentwickeln und dann zum Schluss merkt man, dass eigentlich keiner interessiert ist. Ich sehe jetzt schon an der Warteliste und an dem Engagement von den Leuten, wie viele Fragen gestellt werden und so, dass da Interesse ist. Aber halt Leute, die das Teil kaufen, das ist dann der finale Beweis dafür, dass es ein Business werden kann.
In der Discord-Community habe ich gesehen, es sind ein bisschen über 500 Leute. Wie viel hast du auf der Warteliste?
Fast 7.000 sind das jetzt.
Wow.
Davon sind, ich weiß jetzt nicht genau, das hat sich alles ein bisschen vermischt, aber ich hatte so 2.000 angesammelt im letzten Jahr. Also zum Schluss ist es halt immer gewachsen, die Anzahl pro neuen Wartelisten-Subscribern pro Monat. Was halt super funktioniert hat, ist einfach diese Webseite live zu schalten und so ein paar Blogposts zu schreiben. Das kannte ich aus früheren Businesses. Das habe ich dann zum Glück gemacht und dadurch kriege ich jetzt auch irgendwie 2.000, 3.000 Leute pro Monat über Google rein. Und das ist natürlich recht, also targeted traffic, sagt man dann. Die Leute suchen halt aktiv nach Alternativen zum Walkolution oder zu anderen Walking Pads. Mhm. Die sind natürlich hoch interessiert so. Und gleichzeitig haben wir jetzt angefangen, halt auf Facebook, Instagram Werbung zu schalten und dadurch kommen jetzt halt extrem viele Leute rein.
Wenn du das jetzt live stellst, mit was ist deine Erwartungshaltung? Mit was wärst du zufrieden? Mit was wärst du positiv überrascht an Verkäufen? Wie lange läuft die Kampagne eigentlich? 2 Wochen oder so?
Auf Kickstarter, meinst du?
Ja.
Die wird 30 bis 45 Tage laufen. Also Kickstarter schlägt immer 30 Tage vor. Ich habe einen Kickstarter-Mentor, der sich damit auskennt, der
auch noch 45 Tage vor. Über Upwork gefunden?
Nee, den nicht. Über Mentor Cruise heißt die Seite, glaube ich.
Ja, hatte ich im Podcast. Ja, schon eine Weile her. Dominik von Mentor Cruise.
Ach so.
Okay.
Ja, genau. Was haben wir gerade
was gesagt? Was ist deine Erwartungshaltung? Mit was bist du zufrieden? Mit was muss es mindestens haben, dass du weitermachst? Wie ist das so deine Rangliste?
Ja, man kann bei Kickstarter immer das Goal der Kampagne eingeben, also wie viel man einnehmen möchte. Und bei mir, ich glaube, ich müsste eigentlich mindestens 50 verkaufen. Ich werde das Ziel wahrscheinlich ein bisschen niedriger angeben, weil das hilft dem Kickstarter-Algorithmus dann, wenn man das schnell erreicht, dann ist man halt irgendwie ein tolleres Produkt oder was auch immer.
Okay.
Und ja, ich glaube, wirklich zufrieden bin ich dann so mit 200 verkauften Einheiten. Ich habe so natürlich verschiedene Kalkulationen durchgerechnet mit Spreadsheets. Und bei 200, da macht es dann langsam Sinn, Vollzeit da reinzugehen. Und das wäre so mein Ziel, weil ich kann das jetzt nicht mehr lange machen, freelancen.
Oh, das ist so verrückt,
dieses Produkt.
Ja, ja. Verstehe, ja.
Da brennt man irgendwann aus, das ist nicht gesund. Ja, genau, deswegen ist das so mein Ziel, 200 würde ich anpeilen, dann das wäre gut.
Du hast jetzt vorhin angesprochen, dass du kein Schritte-Tracking hast bei deinem. Das heißt, da ist jetzt auch gar nichts mit App oder hast du auch nichts geplant, dass du später noch eine Software irgendwie dazu machst, wo ich dann sehen kann, wie viel ich gelaufen bin?
Im Moment nicht, ja, genau. Also das ist komplett mechanisch, keine Elektronik drin. Das ist aber schon ein gefragtes Feature. Also diese Frage kommt öfter und ich habe ein paar Ideen, wie man das machen kann. Und plane auf alle Fälle auch so einen Schrittzähler. Also am besten Schritt und Distanz, vielleicht noch Geschwindigkeit. Idealerweise so, dass man das oft mit Bluetooth irgendwie mit dem Rechner verbinden kann oder mit der Health-App auf dem iPhone oder Android. Und dann quasi die Statistik immer gut sieht, weil ich glaube, das ist dann das Ziel. Dann ist so am besten vielleicht noch Herzfrequenz oder so. Kann ich jetzt natürlich nicht messen, aber kann man dann separat noch aufnehmen.
Mhm. Ja, also das ist, was ich mich frage. Ich habe jetzt so ein günstiges, ich bin jetzt quasi noch der Einsteiger und natürlich nervt es mich, dass ich habe eine Garmin-Uhr, da ist immer schön, wenn man dann die Ziele erreicht abends, aber natürlich zählt das Tracking halt nicht dazu, wenn du auf dem Pad läufst, weil ich glaube, es liegt daran, dass du halt die Armbewegung nicht hast vom Laufen und darüber wird das irgendwie erkannt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, da gibt es jetzt die Tricks von vielen, entweder in die Hosentasche oder ums Fußgelenk binden. Ist sowas, was dann mit dem auch funktioniert oder was da so deine Erfahrung?
Ja, das sollte auch funktionieren. Ich hab auch so einen Fitness-Tracker, den habe ich letztens auch ums Fußgelenk gemacht und das hat einigermaßen funktioniert. Bei einer Session hat es gut funktioniert, bei der anderen nicht. Ich weiß nicht genau wieso, aber ja, ich habe so ein günstiges Teil, deswegen mit der Apple Watch oder mit dem Garmin sollte es wahrscheinlich besser funktionieren.
Okay.
Aber ja. Das Prinzip ist natürlich das Gleiche. Also man läuft, man ist stationär, man schwingt nicht mit den Armen die ganze Zeit. Und dadurch ist das Tracking immer so ein bisschen schwierig. Und das wird bei meinem genauso sein wie bei anderen Walking Pads.
Hast du eigentlich eine größere Mission oder Vision mit der ganzen Entwicklung und dem Produkt? Also möchtest du einfach, dass die Leute sich mehr im Büro bewegen oder steckt viel mehr dahinter?
Ja, gute Frage. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Ebenen. Ne? Also meine persönliche Motivation mit allen Businesses war, mir selber Freiheit zu schaffen. Also finanziell, aber auch zeitlich. Zeitlich ist das natürlich erstmal, ja, auf beiden Ebenen ist es bis jetzt eigentlich, hat es nichts gebracht, weil man Geld und Zeit investiert, sehr viel. Aber die Hoffnung ist halt für die Zukunft, dass das hilft. Und gleichzeitig bei diesem Produkt habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass es auch auf einer größeren, vielleicht nicht gesellschaftlichen, aber eine für viele Leute doch einen Vorteil bringen könnte, weil man sagt, das Sitzen ist das neue Rauchen. Und mit einem größeren Anteil an Homeoffice-Arbeitenden braucht man einfach Techniken, um die Leute jetzt nicht in die Krankensysteme, also irgendwann, wenn du 50 bist oder 60, dann endest du ja alternativlos irgendwie mit Problemen, wenn du den ganzen Tag sitzt, sei es Übergewicht, sei es der Rücken, sei es Langzeit, kommen dann natürlich auch Herz-Kreislauf-Probleme dazu mit dem Herzen und so weiter. Und das kann man ja alles mit Aktivität dem Ganzen vorbeugen. Ja, und deswegen auf dem persönlichen Level ist das natürlich sehr, sehr vorteilhaft. Also einfach so die Krankheit zu verringern ist natürlich super und gleichzeitig auch gesellschaftlich. Je weniger Leute du in diesem System drin hast, die dann irgendwie durch Krankenkassen versorgt werden müssen, das hilft natürlich allen Leuten. Und ich finde es dafür eine recht geringe Investition. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, was so ein Krankenhausaufenthalt oder eine Operation am Rücken oder so kostet, da sind, selbst wenn es 5.000 oder 10.000 Euro wären, wäre das ja immer noch ein guter Preis. Ja, deswegen denke ich schon, dass was mich auch bei diesem ganzen Ding antreibt, ist, dass dahinter eine größere Mission stecken könnte, je nachdem, wie es skaliert natürlich.
Viele Hörerinnen werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wie hast du das mit dem Marketing geschafft? Also 7.000 Leute auf der Warteliste innerhalb von einem Jahr, jetzt ist ja schon Nicht schlecht. Also du hast ein bisschen ein paar Sachen angesprochen. Du hast eine Discord-Community mit den um die 500 Leuten. Das ist ja irgendwie auch ein Stück weit Marketing und Community-Feedback. Dann machst du viel auf YouTube. Ich habe gesehen, ich werde ein Video auch verlinken. Das hat über 35.000 Views, wo du in der Küche stehst, in der Dusche stehst und so. Da habe ich schmunzeln müssen. Und sowas funktioniert, glaube ich, dann gut so auf YouTube Shorts. Was waren so die Hauptkanäle, über die du Leute bekommen hast? Hast du auch, ich hatte hier jetzt den Phil von Zeigband in Folge, was war das, jetzt 142. Der hat zum Beispiel eine Reddit-Community gehabt, wo er viel Feedback bekommt und Vorschläge fürs Produkt und ist ja ein Stück weit auch Marketing und Aufmerksamkeit. Was waren so deine Hauptkanäle, um die Warteliste wachsen zu lassen?
Für die Warteliste waren es hauptsächlich Google, also organischer Content, der auf Search Engines gerankt ist.
Funktioniert also noch, obwohl wir die AI-Welle voll haben und die Leute nicht mehr googeln.
Ja, genau. Ja, ich glaube, da ist die Sache, dass es sich ja um ein Produkt handelt. Das heißt, könnt ihr Search Engines noch so viel Informationen generieren? Du willst ja im Endeffekt ein Produkt kaufen. Das heißt, ich glaube, bei Content Creators zum Beispiel, die sind da ist problematischer, aber jetzt in meinem Bereich, wenn jemand sucht nach die und die Alternative, dann landet der doch vielleicht auch noch auf meiner Seite. Genau, aber Google war auf alle Fälle ist jetzt der Haupttreiber für organische Waitlist-Subscribers. Und das heißt, ich habe immer einen Blogpost und da drin habe ich natürlich dieses Wartelistenformular.
Mhm.
Und dann war ich da recht aktiv auf Reddit. So, dass einige Leute schon genervt waren von mir, weil ich dann halt jedes Mal, wenn jemand nach einem Walking Pad gefragt hat, was jetzt irgendwie haltbarer ist, dann habe ich immer gesagt, ja, hier, es gibt das und das. Ich habe, was wichtig ist, man sollte versuchen, irgendwie Value, also irgendwie zu helfen. Ich habe dann immer gesagt, ja, es gibt diese Alternativen, es gibt Lifespan, es gibt Walkolution, habe auch die Nachteile von jeder irgendwie dargelegt. Und übrigens, ich arbeite auch gerade an einem Alternativprodukt, ist noch nicht fertig,
aber
ich
gehe jetzt
auf die Warteliste. Ja. Genau, und dann ist es oft okay. Und ja, also Google vor allem hat gut funktioniert über die Zeit. Jetzt sind es wahrscheinlich so 200 bis 300 Leute, die pro Monat auf die Warteliste über Google kommen, was natürlich echt viel wert ist, gerade über einen längeren Zeitraum. Am Anfang hat es natürlich einfach monatelang gedauert, da kam gar nichts, aber das ist halt das Spiel, was man mit Google hat. Ja, und dann habe ich angefangen, über YouTube die Update-Videos rauszuschicken. Der Sinn dahinter war eigentlich eher, dass ich habe dann jedes Mal, also alle paar Wochen ein Update an meine E-Mail-Liste geschickt und da habe ich dann die Videos von YouTube reingemacht. Mhm. Also der Hauptzweck von den Videos war jetzt nicht, dass es Leute über YouTube reinbringt, was auch nicht so gut funktioniert hat, dass ich diesen Content mit meiner Warteliste teilen kann. Und ich glaube, was da jetzt wichtig ist, dass es Vertrauen schafft, weil jeder halt jetzt nachverfolgen kann, okay, ich habe diese Schritte genommen, ich habe diese Probleme gelöst, ich teile ja auch ehrlich bis zum gewissen Grad die Probleme, die ich mir über den Weg laufen, die mich behindern und so. Und das habe ich festgestellt, generiert Vertrauen bei den Leuten. Und diese Discord-Community, die ist dann erst später, Anfang des Jahres gekommen, da durch einen Reddit-User, der mich da irgendwie zu gepusht hat. Ja, genau. Und die ist jetzt einfach nur nochmal, um noch ein bisschen näher dran zu sein. Ich teile da noch öfter irgendwie Feedback und so. Und da, ja, also das Ding ist immer, man baut die Warteliste auf und gleichzeitig muss man ja auch mit den Leuten kommunizieren und das Vertrauen aufbauen, gerade bei so einem Produkt. Und das sind die zwei Merkmale von dem Marketing, was ich mache.
Mich würde noch interessieren, du hast auch das Community jetzt gerade angesprochen. Hast du da auch Leute, denen du einen Prototyp mal schickst, wenn es jetzt dann ernster wird, um eben, damit nicht nur dein eigenes Feedback kann ja das Produkt ein bisschen verfälschen, sage ich jetzt mal, dass du irgendwie hast du so eine Art Inner Circle da, wo du super nah dran bist und wo du auch Vorschläge bekommst, oder hast du den Sound Engineer für deine Community gewinnen können? Dass du da Feedback bekommst, also wie nah dran bist du sozusagen?
So ein Inner Circle gibt's noch nicht. Ich habe zwei, also dieser User von Reddit, der mich dazu gebracht hat, diese Discord-Community zu machen, zum Beispiel, der ist jetzt auch Moderator im Discord.
Okay.
Also mit dem, der ist super engagiert, der baut seine elektrischen Walking Pads auseinander und so, also ist absoluter Walking Pad Nerd. Und der wäre zum Beispiel so ein Kandidat, um mir mal ein Demo-Produkt zu schicken. Bis jetzt, einfach dadurch, dass ich immer wieder neue Verfeinerungen vorgenommen habe, habe ich noch nicht mehrere Modelle gehabt, die ich rausschicken konnte. Aber ich hatte jemand aus der Discord-Community hat mich hier besucht. Der war zufällig in Berlin und ist dann mal vorbeigekommen. Der hat es ausprobiert und ich war letztens...
Den Johannes gibt's wirklich, der ist echt und das Pad
ja,
auch.
Ja, genau. Ich habe auch extra ein Foto gemacht und das in der Community geteilt.
Okay.
Als Beweis. Genau, und letztens so ein kleiner Marketing-Stunt quasi, da bin ich mit meiner Frau, habe ich ein Auto geliehen und bin dann in die Stadt, in die Nähe von so einem Zalando-Büro gefahren, wo auch Amazon ist und so. Und dann zur Mittagszeit haben wir uns da hingestellt auf dem Gehweg und haben dann halt Leute angesprochen, um das testen zu lassen. Da sind jetzt auch ein paar Videos, die habe ich jetzt in der Discord-Community schon geteilt, uneditiert. Aber da wird dann nochmal eine schönere Version für Social Media draus werden. Genau, aber klar, ich brauche irgendwie auch andere Leute, die das testen. Sonst.
Wie viele sind da so hängen geblieben? Also bist quasi auf dem Gehweg vor den Büros da gestanden und gelaufen. Das hat wahrscheinlich, ich habe das Video gesehen, das hast du, glaube ich, im Newsletter geteilt. Da kriegt man ja schon Aufmerksamkeit und interessierte Gesichter. Aber wie viele Touchpoints hat man denn da, wenn man sowas macht?
Bei uns war es jetzt nicht so viel. Also ich hatte gedacht, da gibt es dann so eine kleine Traube um uns rum und die Leute wollen das probieren, aber so war es gar nicht. Beim ersten Platz wurden wir gleich weggeschickt von den
Security.
Ja, was war das da? Welche Arena? Wie heißt die jetzt? Die Uber Arena ist es jetzt, glaube ich. Die wechselt immer alle paar Jahre ihren Namen. Und dann sind wir einfach auf den Gehweg nebenan gegangen und haben gehofft, dass das Ordnungsamt nicht kommt. Aber ja, das waren vielleicht 15 Leute oder so, die es ausprobiert haben. Viele Nicht-Deutsche, viele Deutsche waren sehr skeptisch, glaube ich. Aber es gab sehr viele interessante Blicke. Aber wenn man sie dann angesprochen haben, dann haben sie schnell abgelehnt und waren dann nicht bereit, das mal auszuprobieren.
Okay. Aber war trotzdem eine coole Aktion dann am Ende. Und wie viele Videos sind da entstanden?
Ja, wie viel waren das? 6 Videos. Beim ersten haben wir zu spät angefangen zu drehen. Bei einem haben wir ein Foto gemacht anstatt ein Video. Also es sind noch so, wir waren nicht so professionell, sagen wir mal. Aber 6 Videos sind, glaube ich, daraus entstanden. Ja, es war auf alle Fälle interessant. Und meine Frau und ich, wir sind beide introvertiert. Das war super anstrengend für uns, da rauszugehen. Also auf alle Fälle nicht in der Komfortzone. Nachher mussten wir uns erstmal hinlegen und eine Runde schlafen, glaube ich. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also es war schon. Ja.
Kann ich mir vorstellen, ja. Das ist ja auch cool, so direktes Feedback zu bekommen. Wirst du dann, wie wird das Vertriebsmodell eigentlich aussehen? Wirst du das rein über deine Webseite machen, so als D2C-Brand? Kann man das später mal dann in Firmen, in so speziellen Läden kaufen, wo man auch Laufbänder kaufen kann? Oder was wird dein Vertriebsmodell mal sein? Oder weißt du noch gar nicht genau?
Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Aber also D2C wird auf alle Fälle der erste Schritt sein. Ich habe schon Anfragen bekommen, also von einer ja recht großen oder so ein bisschen Premium-Kette, die scheinen interessiert zu sein. Ich habe mit einem anderen Hersteller von Fitnessgeräten gesprochen. Also es kommen immer mal wieder Anfragen rein. Von Leuten, die irgendwie oder Firmen, die interessiert sind an der Kollaboration. Aber im Moment weiß ich es einfach noch nicht. Also da bin ich einfach noch ein bisschen zu früh in dem Prozess drin, glaube ich.
Mhm. Okay. Und so Marktplätze wie Amazon und Co., ist das was Interessantes? Musst du mal schauen.
Ja, mit Sicherheit kann das interessant sein. Ich weiß aber auch, also ich bin jetzt kein Experte in dem Bereich, aber ich weiß, dass man dann sich andere Probleme einhandelt, man muss da mehr Margen abdrücken.
Ja.
Ich glaube, das ist etwas, wenn wir eine Produktionslinie aufgesetzt haben und auch ein gewisses Volumen produzieren können. Es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt auf einmal 5000 Stück verkaufe und dann aber die Produktion nicht so weit skaliert.
Ja, klar.
Das heißt, also ich bin jetzt erstmal ganz froh, wenn wir die Kickstarter-Kampagne gemacht haben, dann irgendwie sehen, wie viel Interesse da ist und dann kann man sehen, wie man die Produktionsstätten aufbaut oder auch, ob man das jetzt alles outsourced, wie das dann genau abläuft.
Mhm.
Firmen haben jetzt ja auch mit diesem ganzen Remote Work, Home Office nur noch so Shared Desk Büros. Hast du da mal jetzt Kontakt mit jemand gehabt? Also ist eine, wenn du jetzt da vor dem Zalando Office warst, hat sich da jemand gemeldet? Als Firma kann ich mir ja auch gut vorstellen, dass ich sowas, so ein Pool von so Pads habe und die Mitarbeiter können, die sich an einem Punkt holen und ausleihen, zurückgeben, wäre ja auch sinnvoll, weil du läufst ja nicht 8 Stunden drauf, sondern kann man sich's teilen. Also ist das ein Vertriebskanal, wo für dich interessant ist und hat sich da jemand gemeldet gehabt?
Nee, bis jetzt nicht. Also eine Frau, die auf dem, die das Laufband ausprobiert hat an dem Tag, arbeitet bei Zalando und meinte, sie würde es mal vorstellen, aber da ist bis jetzt nichts passiert. Mhm. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass, also wenn man jetzt so größere Firmen hat, dass man da irgendwie 8 Stück irgendwo hinstellt und dann quasi so ein Laufbüro macht in einem Raum. Das kann ich mir schon vorstellen und ich denke, das wird auch sehr interessant werden, das direkt an Firmen anzubieten. Bisher war es halt einfacher, die Warteliste jetzt so passiv, organisch aufzubauen oder jetzt aktiv durch Werbung. Aber das wird mit Sicherheit auch noch ein Vertriebskanal werden.
Vom Firmensetup her, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Du hast ja eine UG, die Olo Software UG, finde ich auch ein witziger Name. Quasi, ist das die 0010. Firma, die das dann... Ach so, ja, ja, verstanden, ja. Wirst du dann, ist das auch die Firma, die dann den Vertrieb machen wird? Ist das so dein Bootstrapping-Ansatz dazu? Du schaust jetzt mal, wie Kickstarter läuft und dann gründest du was Eigenes dafür, dass du das separiert hast, deine Softwareentwicklung von dem Hardwareprodukt oder bleibt das alles in einem?
Nee, das soll schon separiert werden. Ich habe das alles mit meinem Steuerberater besprochen, weil das ist natürlich auch wieder so ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Der meinte aber, das sollte kein Problem sein, jetzt erstmal den Kickstarter abzuwarten. Man möchte jetzt ja nicht einfach so noch eine Firma gründen und die dann nutzlos ist, weil die Kickstarter-Kampagne nicht funktioniert hat oder weil das Produkt sich nicht verkauft. Das heißt, ich warte jetzt erstmal ab, schaue, wie es läuft und dann werde ich aus meiner existierenden UG eine neue GmbH oder UG ausgründen und die dann quasi als Holding benutzen, ist der Plan. Und dann halt, so hält man sich ja auch die Zukunft offen, wenn man jetzt sagt, man möchte es weitermachen, kann man es weitermachen. Wenn man sagt, ich habe ein interessantes Kaufangebot bekommen, dann kann man es natürlich auch irgendwann verkaufen, wenn man möchte.
Ja, klar. Das macht auf jeden Fall Sinn, denke ich, dass du dich da vorbereitest. Und dann hast du auch, falls es nicht klappt, ist es einfacher, das abzuwickeln und kannst dein altes Thema weitermachen. Aber da wollen wir jetzt mal nicht drauf hoffen, dass es so weit kommt. Wie viele Sachen, so für die Hörer immer, glaube ich, ganz spannend. Du hast erzählt, du hast ein paar andere Sachen vorher gemacht, Softwareprodukte, Kurse. Wie viele Dinge hast du vorher schon gemacht, die vielleicht funktioniert haben oder nicht funktioniert haben, damit du jetzt immer noch motiviert bist, was Neues anzufangen, sage ich jetzt mal?
Da muss ich mal, also ganz am Anfang, da war ich noch in der Uni, da haben wir wollten wir ein Werbeportal machen, komplett ohne Erfahrung. Das ist natürlich auch schnell in die Hose gegangen, beziehungsweise wir haben sehr lange entwickelt und dann ist nichts passiert. Ich glaube, der erste Schritt bei vielen Gründern, dass sie einfach zu viel Zeit in Entwicklung stecken und dann aber das nie vermarkten. Danach hatten wir eine Plattform also ein Airbnb für Event Locations sollte das werden. Okay. Da haben wir zumindest ein paar User gehabt und sind auch live gegangen, aber immer noch viel zu lange entwickelt. Danach haben wir ein Airbnb für Haustierbesitzer gemacht, wo man quasi einen Haussitter findet oder Katzensitter, Hundesitter, der dann bei einem wohnt. Das lief auch ganz gut. Da haben wir schnell entwickelt und gleichzeitig viele Nutzer gehabt, aber Two-Sided Marketplace, naja, das ist halt schwierig. Und da bin ich dann ausgebrannt bei diesem Projekt. Und dann danach habe ich alleine einen Kurs gemacht für Softwareentwickler, Junior-Softwareentwickler. Und das war so das erste Produkt, was sich auch verkauft hat zu einem gewissen Grade, aber das habe ich ein bisschen zu komplex gemacht und ja, deswegen es war okay, aber es hat nicht gereicht, um jetzt irgendwie davon zu leben oder hat eigentlich auch nicht sich gelohnt finanziell, weil ich natürlich viel Zeit reingesteckt habe und dann ist da aber nicht so viel Geld rausgekommen, aber über ein paar Jahre hat das schon, ich weiß nicht, 40.000 bis 50.000 Euro oder so eingespielt. Oh. Also das war zumindest ein ernsthaftes Produkt so.
Ist noch online der Kurs oder hast du ihn offline genommen?
Der ist noch online, ja. Man kann den auch noch kaufen. Ich würde es jetzt nicht empfehlen.
Also immerhin ehrlich, okay. Aber es hat dich ja jetzt dahin gebracht, dass du weitergemacht hast und Dinge ausprobiert hast. Und ich glaube, das ist das, was es ausmacht, ne? Dass man eben sich auch nichts entmutigen lässt und Dinge nicht funktionieren. Von daher.
Ja, genau. Man lernt bei jedem Projekt wieder was Neues dazu. Am Anfang war ich halt komplett blauäugig, habe dann eher Programmierung gelernt. Dann habe ich das war eigentlich immer Softwareentwicklung, was ich dann gelernt habe. Und jetzt bei den letzten Projekten habe ich aber auch viel Marketing und so weiter gelernt. Und das ist jetzt natürlich, also wenn der Office Worker ein Erfolg werden sollte, dann hat das viel damit zu tun, weil ich natürlich nicht umsonst diese Warteliste ganz am Anfang schon aufgebaut habe oder ich wusste, wie man Blogposts schreibt, ich wusste, wie man SEO macht und so weiter. Ne? Das sind ja alles Skills, die man nicht aufbaut. Einfach, man muss ein bisschen Erfahrung, man muss ein bisschen Zeit investieren und so. Und da hilft es natürlich, wenn man ein paar gefailte Projekte schon hatte.
Klar, ja, das ist, glaube ich, super wichtig, die Erfahrung, die darf man nicht vergessen, die muss man mitnehmen und man lernt Dinge, die nicht funktionieren, man lernt Dinge, wo selber einem liegen, wo man auch gern reingeht und dann iteriert man drüber und wird immer besser und das ist das, was es ausmacht, denke ich. Von daher finde ich es cool. Hast du, wenn du jetzt so viel schreibst ja Alternativen zu Workolution auf deiner Webseite, machst dann ein Video mit dem Vergleich mit deinem Prototyp, dann bist du auf Reddit aktiv. Haben die sich mal bei dir gemeldet? Die können sich ja positiv oder negativ melden. Ja, hör auf, so über uns zu schreiben. Oder hast du nicht eher Lust, mit uns zusammenzuarbeiten? Oder können wir beide investieren? Ist sowas mal passiert? Gab es da eine Kontaktaufnahme?
Ja, wir hatten schon. Also, aber das war eher in der negativen Art, würde ich sagen. Also auf Reddit gab es einmal einen langen Kommentar unter einem meiner Kommentare, der jetzt sehr negativ war. Es gab auch mal einen LinkedIn-Post. Ich weiß aber nicht, ob der an mich adressiert war oder an jemand anderes, aber der war sehr aggressiv. Da wurde gleich mit Patenten und mit Rechtsstreit und so weiter gedroht. Ja, also da, ich glaube, ich muss mich da auf irgendwas einstellen.
Das ist mein Gefühl. Hast du aber noch keine Post bekommen jetzt? Vielleicht, wenn es live geht, oder?
Nee, Post habe ich noch nicht bekommen. Mal gucken, was passiert. Aber ja, bis jetzt waren die Kontaktpunkte eher negativ.
Aber bist du da angreifbar? Weil du hast ja jetzt auch, du hast initial gesagt, glaube ich, du hast da auf Upwork auch mit Patentanwälten zu tun gehabt. Kannst du da, ist das was man patentieren muss? Also hast du irgendwas Besonderes gemacht und bist du da dran?
Ja, genau, ich bin da dran. In dem Bereich war ich auch ein bisschen naiv. Im Softwarebereich gibt es ja nicht so viele Patente und so bin ich da auch rangegangen. Und es hat sich aber rausgestellt, dass viel in diesem Bereich patentiert ist und gerade durch eine Firma, die Workolution lizenziert, auch eine von diesen Patenten, also hält nicht selber das Patent, sondern nutzt es nur. Genau, und das war auch so eine Phase in diesem Projekt, wo ich kurz davor war aufzugeben, weil ich nicht verstehen konnte, was diese Patente überhaupt bedeuten. Das ist ja andere Sprache, ne? Also Anwaltssprache oder Juristensprache. Und dann mit diesem Patentanwalt zusammen hat sich dann auch herausgestellt, was genau patentiert ist. Ich weiß jetzt gut, wie ich die umgehen kann. Und gleichzeitig haben wir halt dieses neue eigene mechanische Designsystem entwickelt. Und das ist dann sowieso, berührt diese Patente nicht mehr. Das sieht halt von außen so aus, wie die anderen auch, aber funktioniert relativ anders und ist dadurch auch nicht durch die Patente abgedeckt. Aber ja, das ist in diesem ganzen physischen Produktbereich ist das schon potenziell riskanter. Da gab es auch einige, Lawsuits von dieser lizenzhaltenden oder der patenthaltenden Firma gegen andere Firmen. Deswegen da kann man schon etwas erwarten, glaube ich.
Naja, wenn du vorher mitrechnest, dann bist du nicht überrascht, wenn es dann am Ende kommt, dann ist ja auch okay. Aber ja,
wenn man dann spannend, reagiert, also, ist immer noch eine eigene Sache.
Ja, die werden dich ja sicherlich auf der Uhr haben und beobachten und wahrscheinlich dann bei Kickstarter mitmachen, damit sie halt so einen Artikel da haben. Ne? Also wirst du die dann aussortieren bei einer Bestellung, wenn du siehst, hey, die kommen. Wobei, die werden ja nicht so blöd sein und das mit ihrer Domain machen. Die werden da was anderes nutzen.
Ja, wer weiß. Wir werden sehen.
Gab es andere Investoren, die mal angefragt haben, Sportartikelhersteller, die gesagt haben, hey, das ist cool, was du machst, wir würden uns gern beteiligen. Gab es irgendwelche Kontaktaufnahmen?
Nee, bisher noch nicht. Also potenziell bin ich interessiert, aber gleichzeitig will ich jetzt nicht viel Zeit darauf verwenden, mit den Investoren zu sprechen. Da möchte ich erst die Kickstarter-Kampagne abwarten, weil ich glaube, wenn das gut läuft, dann hat man nochmal einen anderen Leverage sozusagen, an den Hebel. Es gab aber jetzt einige mehr oder weniger Privatleute, die die Interesse bekundet haben, immer wieder. Aber mir ist es dann meistens ein bisschen zu kompliziert, jetzt da irgendwie ein großes Rechtswerk aufzusetzen, nur um eine 10.000, 20.000 Euro Investition anzunehmen. Das lohnt sich dann in diesem Moment, glaube ich, noch nicht.
Würdest du es machen, wenn jetzt jemand Größeres kommt? Also bist du eher, wenn über Kickstarter das funktioniert und du das irgendwie ausgelagert bekommst und alleine gestemmt bekommst, würdest du eher alleine weiter bootstrappen oder gibt es dann irgendwie einen Moment, wo du dann auch einen Investor nehmen würdest?
Ja, ich bin mir da ein bisschen unsicher, weil klar, wenn du jetzt irgendwie, wenn ich da jetzt 200 Einheiten verkaufen sollte bei Kickstarter, dann habe ich natürlich ein gewisses Geld und auch die Marge, um dann neue Produkte zu bestellen. Gleichzeitig ist das alles natürlich schon kapitalintensiv. Das heißt, ich müsste erstmal mit diesem Geld die erste Bestellung machen, dann gleichzeitig noch einen gewissen Nachbestellung wahrscheinlich, um jetzt Bestand zu haben. Und gleichzeitig möchte ich mir natürlich auch selber ein Gehalt auszahlen, muss vielleicht noch irgendwelche Mitarbeitenden oder Miete oder keine Ahnung bezahlen. Deswegen, ich glaube, da ist man, in dem Bereich könnte ein Investor einfach schon interessant werden, weil man dann ein bisschen ja mehr Zeit gewinnt und auch ein bisschen entspannter damit umgehen kann. Gleichzeitig finde ich so auch als Bootstrapper natürlich toll, weil man die ganze Zeit profitabel sein muss und dann die Entscheidungen halt fokussierter sind als das, was ich jetzt von Freunden kenne, die Investment angenommen haben, die jetzt irgendwie viel Zeit verschwendet haben, weil sie das Geld haben. Das kann man sich als Bootstrapper natürlich nicht leisten. Deswegen ist es schon, ich glaube, es ist auch ein Marktvorteil in gewissen Grenzen.
Aber im Prinzip ist ja der, man könnte es ja vielleicht auch das mit einer Bank vorfinanzieren oder so. Das hatte ich jetzt auch im Podcast schon bei ein paar, ne, dass die sagen, okay, ich habe hier die Produktion, das kostet mich so und so viel und dann bleibt so und so Marge übrig und dann kannst du auch ein paar Prozent an Zinsen bezahlen und du musst halt dann immer über Kredite das machen. Ne? Du musst halt einmal zeigen, dass es funktioniert, das ist ja klar. Also, aber du brauchst ja irgendwie einen Warenbestand, dass du sagen kannst, hey, ich kann das einigermaßen schnell verschicken und die Leute müssen nicht 3 Monate drauf warten oder so.
Ja, ja, genau, das ist auf alle Fälle auch eine Option und ich glaube, sobald dann man eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne hinter sich hat und irgendwie was vorweisen kann und sagt, hier, das Geld kommt dann und dann, ich glaube, dann wird man auch, dann wird es nicht mehr so schwierig sein, einen Kredit zu bekommen, hoffe ich zumindest. Das ist auf alle Fälle auch eine Option. Der negative Punkt dabei ist, dass man eine persönliche, also man ist dann persönlich haftbar.
Persönlich haftend, ja klar. Sonst kriegst du es nicht, aber als GmbH.
Genau, ja. Und das ist dann so ein bisschen die Abwägung, ob man in dieses Risiko reingehen möchte oder nicht. Ja, werde ich sehen. Aber es ist auf alle Fälle eine Option.
Gab es jetzt im Laufe des Jahres oder anderthalb, wo du dich damit beschäftigst, irgendwelche Momente, wo du davor warst, hinzuwerfen? Also du hast ja schon den V0 angesprochen, hast dann weitergemacht, hast heute jetzt auch weitergemacht. Da gab es so Momente, wo du kurz davor warst, alles hinzuwerfen und dein Pad in die Feuertonne zu stecken und wieder dich komplett auf Software zu konzentrieren?
Ja, jede Woche, würde ich sagen.
Jede Woche, okay.
Ja. Also das ist bei diesem Projekt wirklich schlimmer als bei vorherigen, weil es einfach so viele
Zu viele Bugs oder was ist das Problem?
Ja, und ich habe halt selber nicht die Expertise, um das Ganze zu überblicken. Das heißt, ich nutze ja viele externe Ressourcen und so. Und da ist es immer wieder die Entscheidung, investiere ich da jetzt nochmal diese 1.000 Euro, um das auszuprobieren oder so? Oder hätte ich nicht einfach vor einem Jahr aufhören sollen? Und wenn ich jetzt die ganze Zeit gefreelanced hätte, hätte ich viel mehr Geld auf dem Konto. Ja, das ist...
Ja, schon alleine, weil du nichts ins Produkt investiert hast, ne?
Ja, genau. Ja, und da gab's etliche so Momente. Aber an irgendeinem Punkt war es dann so, dass habe ich mich gefragt, machst du jetzt weiter oder nicht? Und habe gesagt, okay, ich probiere das jetzt. Aber seit dem Punkt ist halt auch einfach zu viel Zeit und Geld investiert worden, dass ich jetzt nicht einfach nur sagen kann, ich höre jetzt auf, sondern das muss halt schon ein guter Grund sein, um jetzt aufzuhören. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich, wenn es jetzt einen riesen Produktfehler geben sollte oder die Kickstarter-Kampagne total failt, dann
floppt,
dann wäre das wieder so ein Ding, wo ich sagen könnte, okay, das ist jetzt so ein Schritt, wo ich mal einfach 2 Wochen Pause machen muss, um nochmal drüber nachzudenken. Aber ich kann da jetzt nicht mehr so einfach raus, gefühlt. Hm. Also theoretisch ja, natürlich, aber gefühlt nicht mehr.
Bin zu sehr klar, investiert. Du musst jetzt gucken, dass es funktioniert und musst jetzt auch wissen, das verstehe ich auch komplett. Ich hoffe auch, dass es alles klappt. Also ich bin sehr gespannt und fieber dem entgegen. Was war so deine überraschendste Erkenntnis jetzt im Laufe der 1,5 Jahre über das ganze Thema und gibt es irgendein Highlight, was du nennen könntest?
Ja, also das Überraschendste war, glaube ich, die Erkenntnis, wie kompliziert das ist, so ein physisches Produkt zu entwickeln und wahrscheinlich auch speziell so ein großes physisches Produkt. Am Anfang, auch durch diesen ersten Ingenieur, war ich halt schon so, dass es relativ schnell gehen könnte und relativ einfach sein sollte. Das sehe ich auch immer wieder in Kommentaren bei Reddit, also oder auf Instagram, dass die Leute das unterschätzen. Und so habe ich das auch gemacht. Und dann hat sich aber halt herausgestellt, dass diese Iterationszyklen, die sind einfach langsam. Du brauchst irgendwie 1-2 Wochen, um neue Designs zu bekommen. Dann brauchst du alleine 1 Woche, um eine Antwort von dem Hersteller zu bekommen oder das Angebot. Dann dauert es wieder 2-4 Wochen, bis die Teile da sind. Das heißt, es dauert einfach alles sehr, sehr lange. Nicht so wie bei der Softwareentwicklung, wo man irgendwie schnell was ändert und dann deployt und dann ist fertig. Die Zyklen sind einfach sehr langsam. Ich glaube, das war das größte Learning irgendwie, die ganze Komplexität, auch mit den Patenten und so, wie viel dahinter steckt eigentlich. Und das Highlight war auf alle Fälle jetzt, ich glaube, das war V3 des Prototypen, wo ich die Erwartung hatte, die Teile kommen, ich baue es zusammen und es ist jetzt wieder lauter als vorher, obwohl ich genau das Gegenteil erwartet habe. Und dann bin ich draufgestiegen und das Ding war leise. Und es ist jetzt nicht so leise wie die Konkurrenz, noch nicht, aber es war auf einem sehr guten Niveau. Cool. Und das war so der Moment, wo ich wusste, okay, also jetzt bin ich bereit für die Kickstarter-Kampagne. Das ist jetzt für mich der Beweis, dass man das machen kann, dass das alles, die theoretischen Überlegungen auch in der Praxis funktionieren können. Ja, jetzt können wir starten quasi.
Wenn hier andere Gründerinnen zuhören, die auch eine Idee haben im Hardware-Space, wo es Produkte schon gibt oder wo es vielleicht eine Nische gibt, was könntest du denen, was würdest du denen für einen Rat geben, um ein Hardware-Produkt zu starten?
Ja, gute Frage. Es ist recht kompliziert. Also man muss ja verschiedene Sachen herausfinden am Anfang. Was man machen kann, ist, man kann sich den Markt angucken und sehen, ob es da irgendwie eine Lücke gibt, so wie ich das jetzt gemacht habe. Ich glaube, das war der große Vorteil bei meiner Recherche für meine eigene, für mein eigenes Walking Pad quasi. Und wenn man glaubt, dass man das besser machen kann, man hat zumindest den Beweis, dass es einen Markt gibt und dass sich das Ding verkauft. Meistens kann man die Verkaufszahlen irgendwo einigermaßen abschätzen. Vielleicht nicht super gut, aber man kann es ungefähr wissen. Und danach wird es aber recht kompliziert, weil man ja die Designs braucht, um jetzt bei einem Hersteller anzufragen, was das Ding dann kostet für. Und die Kosten, die ändern sich ja je nach Auftragsvolumen. Wenn du jetzt 5 bestellst, ist es recht teuer. Wenn du 1.000 bestellst, wird es günstiger bis zu einem gewissen Grad. Ja, und da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie ich das nochmal angehen würde. Ich glaube, das kann man nicht so ganz viel anders machen. Aber ich würde mir jemanden suchen, einen Ingenieur oder jemanden, der das Design macht. Und dann schnellstmöglich aber auch auf Alibaba gehen oder irgendwie mit Herstellern in der Umgebung, je nachdem, was man jetzt für ein Produkt hat. Und dann versuchen, mit denen zu sprechen, um auch nicht nur mit einem, sondern am besten so mit 5 oder 10. Weil man wird eine weite, viele Unterschiede in den Preisen, die einem da angeboten werden, bekommen. Egal, ob es China ist oder Deutschland. Aber wenn man diese beiden Komponenten hat, dass man so ein ungefähres Design und die mit den Herstellern schon mal gesprochen hat, dann kann man abschätzen, was es einen kostet. Und durch die Marktanalyse weiß man dann auch, was es einbringen kann oder was für die Konkurrenz bezahlt wird. Und dann kann man berechnen, wie viel müsste ich davon verkaufen, um profitabel zu sein, um davon leben zu können und so. Deswegen ist das Ganze, ich finde es um einiges komplexer als zum Beispiel Software zu entwickeln, zumindest als Softwareentwickler selber, weil da kann man dann selber abschätzen, wie lange braucht man ungefähr. Man weiß natürlich, es dauert wahrscheinlich doppelt so lange, aber wie lange brauche ich ungefähr, um das Ganze zu entwickeln, und man sieht die Preise der Konkurrenz, man kann dann ungefähr abschätzen, was man dafür bekommt, und dann, solange man jetzt nicht irgendwie viel KI benutzt, weiß man auch, wie, also kann man abschätzen, wie teuer das ganze Hosting wird und so. Also es ist viel einfacher, das vorab zu analysieren, als jetzt so ein physisches Produkt, zumindest für jemanden, der keine Erfahrung damit hat.
Wow, also ich bin sehr überrascht über ganz viele Sachen auf jeden Fall. Mir war das jetzt nicht so klar, dass es dann, klar, Software ist wahrscheinlich schon ein Stück weit einfacher, aber ich dachte immer, das Komplizierteste ist, wenn du Software mit Hardware gemischt hast, also irgendwie, du hast eine Software auf einer Hardware laufen, musst beides entwickeln, vielleicht noch remote updaten und sowas, ne? Und so reine Hardware, also, dachte ich jetzt so, na, so kompliziert kann es nicht sein. Aber es hört sich jetzt schon so an, als ist es nicht so einfach. Und dann sind die Preise ja vermutlich auch gerechtfertigt. Also ich verfolge es auf jeden Fall, kann es auch jedem empfehlen. Ich werde auf jeden Fall alle Sachen verlinken, auch die Videos, die du angesprochen hast, dann die Kickstarter-Kampagne. Und dann können die Leute sich ein eigenes Bild machen und sich gegebenenfalls bei dir melden. Discord, E-Mail, gibt es ja diverse Möglichkeiten. Johannes, vielen, vielen Dank fürs Teilen der Geschichte. Ich drücke die Daumen, dass Kickstarter ein Erfolg wird, und fieber da wirklich mit.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht, hier mit dir zu sprechen.
Vielen Dank auch dann fürs Teilen. Dann viel Erfolg und mach's gut. Bis bald.
Ciao.
Ciao. Ja, und das war sie auch schon wieder, Folge 144 von Happy Bootstrapping. Wie hat es dir denn gefallen? Hast du bis zum Ende gehört? Dann schreib mir doch gern mit dem Stichwort Ende eine E-Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Auch Feedback, Fragen aller Art sind ja natürlich immer gern willkommen. Danke auch nochmal an unser für das Sponsoring der Folge. Und in der nächsten Woche habe ich den Nikolai Klemke von neuralframes.com zu Gast. Da geht's um AI-Animations für Musiker. Also Kreative auf dieser Welt können damit AI-Videos erstellen. Und wenn ihr auf neuralframes.com geht, dann seht ihr schon mal, was da schon geht. Und das ist wirklich echt cool gewesen. Haben auch ein paar Beispiele dann im Podcast diskutiert und verlinkt. Freue mich sehr auf das Release. Kommt dann nächste Woche, Folge 145 mit dem Nikolai von Neural Frames oder Neural Frames. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.